Ich habe die letzten Tage schon wieder ganz viele Nachrichten von Leuten bekommen, die traurig waren, dass sie keine Tickets mehr für die Zusatzshows der Ohrenzeugentour bekommen haben, weil eben die ersten Städte schon ausverkauft sind. Das tut mir immer total leid, vor allem, weil ich das Gefühl habe, das jetzt schon so oft gesagt zu haben. Also, nochmal, wenn ihr Verbrechen von nebenan mal live auf der Bühne sehen wollt und es lohnt sich wirklich, dann holt euch eure Tickets jetzt und wartet nicht zu lange. Viele Termine sind schon ausverkauft. Für Bielefeld, Nürnberg, Stuttgart und Berlin wird es jetzt auch so langsam knapp. Und auch das große Tourfinale am 30. November in der Grugerhalle in Essen ist schon zu drei Vierteln ausverkauft. Also, die Tickets, die bekommt ihr überall, wo es Tickets gibt. Das wisst ihr ja. Und was ihr auch wisst, das wird ein großartiger Abend. Ich freue mich auf euch.
Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft.
Hallo und herzlich willkommen zu Verbrechen von nebenan und hallo Johannes Strate.
Guten Tag, hallo.
Es ist jetzt schon wieder, die Zeit rennt, mehr als ein Jahr her, dass du mein Gast warst. Folge 122. Das war der Fall Carmen Kamper aus Bremen. Falls ihr die Folge noch nicht gehört habt, was ich natürlich nicht glaube, dann erkennt ihr Johannes vielleicht als Frontmann der Band Revolverheld, die ich, wie sage ich das jetzt, berufsbedingt.
Nur berufsbedingt?
Berufsbedingt sehr, sehr viel gehört habe früher. Aber du machst ja auch noch sonst so ein paar Sachen. Ich habe gehört, ihr habt jetzt erstmal eine Bandpause eingelegt für nächstes Jahr.
Ja, das stimmt. Also wir sind dieses Jahr jetzt noch viel unterwegs und du erwischt mich hier gerade zwischen zwei Festivals und dann spielen wir auch noch eine Tour und bringen im August noch eine Platte raus. Also dieses Jahr noch viel und dann wollen wir nach 20 Jahren mal einmal durchatmen, machen nächstes Jahr mal ein bisschen Päuschen und dann habe ich ganz viel Zeit für unsere Podcasts.
Ach, es ist ein Träumchen. Das heißt, hast dir vorgenommen, wirklich mal ein Jahr runterzugehen vom Gas und weniger zu machen.
Ja, genau. Also wir haben 2005 sind wir das erste Mal mit der Band in die Öffentlichkeit getreten und seitdem einfach jedes Jahr zig Konzerte gespielt. Ich kenne jedes Dorf in Deutschland, wenn du also irgendwie Fragen hast, geografische, kein Problem.
Sehr gut.
Deswegen ist es einfach irgendwie ein ganz gutes Gefühl, nächstes Jahr mal in so ein Jahr zu starten ohne Terminkalender. Also quasi ein Gap hier. Machen ja viele mal und ich dachte jetzt so mit Mitte 40 ist soweit.
Du machst das, was die meisten so nach dem Abi machen, mit nach Australien geht oder so, was jetzt einfach Mitte 40.
Ey, kein Scheiß. Das ist vielleicht das Einzige, bei dem ich denke, es ist irgendwie schade, dass ich das nie machen konnte. Aber ich war natürlich schon voll in der Musik und konnte so Band nicht hinter mir lassen. Deswegen vielleicht jetzt mal so ein bisschen so, ja.
Cool. Also ich habe ja nach der letzten Folge ganz viele Kommentare bekommen, dass du bitte nochmal wiederkommen sollst.
Oh, wie nett.
Und ich mache ja immer alles, was mir gesagt wird. Ich bin ja Dienstleister, ein Arbeiter im Weinberg des Herrn, möchte ich sagen.
Ja, das bist du ja. Ja, habe ich schon immer gedacht.
Deshalb und weil ich dir auch dieses Mal wieder einen Fall aus dem Norden mitgebracht habe, was ja so ein bisschen geografisch die Ecke ist, wo du herkommst, habe ich gedacht, dann lade ich dich einfach mal wieder ein. Wir gehen heute nach Kiel. Du hast ja gerade gesagt, in jedem Dorf in Deutschland warst du schon mal. Hast du zu Kiel auch irgendeine Connection?
Ja, Kiel ist ja ein sehr schönes Städtchen und da war ich natürlich schon häufig. Das ist ja von Hamburg nur eine Stunde entfernt. Hab da auch schon wirklich in jeder möglichen Venue, Open Air und sonst was gespielt. Mag ich sehr, bin ich regelmäßig und hat natürlich einfach im Sommer den Vorteil, ich kenne viele Freunde, die da studiert haben und die dann sind dann immer nachmittags an den Strand gegangen. Ne? Das kann man schon gut machen.
Das kann man in Ostwestfalen leider nicht, muss ich sagen. Da
auch
sind
schön.
Die Strände sehr begrenzt. Aber ja, ich bin mal gespannt, was du gleich dann noch über Kiel sagst, wenn wir über den Fall gesprochen haben. Und ich kann euch schon mal sagen, ich habe am Ende der Folge noch eine Überraschung für euch. Das ist etwas, an dem ich schon sehr, sehr lange arbeite und über das ich jetzt endlich reden kann. Medienmenschen machen diesen Trick ja immer. Es ist ekelhaft, ich weiß, aber jetzt darf ich wirklich drüber reden.
Aber hast du gut gemacht.
Habe ich gut gemacht, ne?
Gute Rampe,
darüber,
ja.
Sprechen wir am Ende der Folge. Inhaltswarnung natürlich wie immer vorweg. In dieser Folge behandeln wir die Themen Mord und Suizid. Solltet ihr Probleme damit haben, könnt ihr diese Folge natürlich überspringen. Einige Namen habe ich außerdem geändert. Johannes, bist du bereit, mit mir nach Kiel zu reisen?
Absolut.
Sehr schön. Die Regenwolken hängen an diesem Montag, den 13. April 1988, tief über der Kieler Förde. Hier im Nordosten Kiels liegt das Nobelviertel Düsternbrook. prunkvolle Villen reihen sich dicht aneinander. Grüne Gärten und teure Autos säumen die Straßen des Bezirks, in dem die Reichen und Schönen der Stadt leben. An diesem Ostermontag sind die Straßen in Düsterbrook wie leergefegt. Die Graupelschauer haben auch die letzten Spaziergänger in ihre Häuser vertrieben. Auch in der Neubauvilla am Ende der Sternwarte brennt noch Licht. Der Unternehmer Johannes Geratz und seine Frau Iris sitzen im Salon ihrer dreistöckigen Villa. Durch das ganze Haus dröhnt klassische Musik, unter anderem Beethovens 5. Sinfonie. Johannes Geratz trägt ein weißes Hemd und eine dunkle Stoffhose, die von breiten Hosenträgern gehalten wird. Der 54-Jährige ist ein kräftiger Mann mit graumeliertem, dünnen Haar. Er trägt eine Halbglatze und eine Brille mit einem dicken, dunklen Rahmen. Seine dunklen Augen schauen an diesem Abend immer wieder erwartungsvoll in Richtung Eingang. Das Ehepaar erwartet noch einen Gast. Und so sind die beiden nicht überrascht, als die Musik durch die Türklingel unterbrochen wird. Durch die Überwachungskamera sieht der Hausherr seinen Freund vor der Tür stehen. Groß, stämmig, ernster Gesichtsausdruck und eine Aktentasche in der Hand. Kurz werfen Johannes und Iris Geratz sich einen Blick zu, dann öffnen sie die Tür. Henning Braun ist seit Jahren der engste Vertraute der Geratz. Er kommt eigentlich aus Berlin und ist extra für diesen Abend angereist. Als er in den großen Flur tritt, schallt ihm klassische Musik entgegen. Der Salon ist das Herzstück des großen Hauses. Vorbei an antiken Möbeln aus dunklem Holz und über den Marmorboden hinweg betritt Henning den Raum, in dem seine Freunde ihn bereits erwarten. Nach der herzlichen Begrüßung stoßen die drei Freunde an. Es soll ein unvergesslicher Abend werden. Die Stunden vergehen, die Drinks fließen und in der Villa an der Sternwarte 3a brennt auch nach Stunden noch Licht. Erst als gegen 22.30 Uhr die Jalousien automatisch runterfahren, wird es dunkel und still am Ende der Straße. Kurze Zeit später öffnet sich das Tor zur Villa beinahe lautlos. Henning Braun fährt mit dem grün-metallikfarbigen Mercedes von Johannes Geratz langsam vom Grundstück und verschwindet im kalten Wind und Regen der Nacht. Er weiß, dass er seine beiden Freunde nie wiedersehen wird. Und er ist auch der Einzige, der weiß, was in den letzten 4 Stunden geschehen ist. Noch bevor die Sonne am nächsten Morgen richtig aufgeht, hat er Kiel bereits verlassen. In dem Nobelviertel Düsternbrook aber hat er ein Rätsel hinterlassen, das sich zu einem der spektakulärsten Kriminalfälle Norddeutschlands entwickeln wird. Hast du eine Vermutung, was da in dieser Villa in Kiel passiert sein könnte?
Boah, das klingt ja wirklich wild. Also es klingt alles schon wahnsinnig filmisch. Also man kann sich das Haus schon total gut vorstellen, finde ich. Auch was das so für Typen sind. Naja, also ich weiß ja, in welchem Podcast ich hier bin. Also ich könnte mir vorstellen, dass die beiden mit Pech nicht mehr leben. Aber ja, also was da passiert ist, scheint ja ein solides Trinkgelage gewesen zu sein. Bin gespannt.
Dann schauen wir jetzt einfach mal auf den nächsten Morgen und gucken, ob du recht hast mit deiner zugegebenermaßen doch naheliegenden Vermutung.
Ja, vielen Dank. Ja.
Am nächsten Morgen findet der Chauffeur des Ehepaar Geratz. Dicht nebeneinander liegen sie im Schlafzimmer. Das Bett ist blutdurchtränkt. Johannes Geratz hat 6 Einschusslöcher im Kopf, Iris 2. Beide sind an den Händen gefesselt. Um sie herum ist das gesamte Haus durchwühlt. Schubladen stehen offen, Schränke und Tresore sind aufgebrochen. Sofort wird die Polizei informiert. Schnell verbreitet sich in dem Nobelviertel die Nachricht, dass der erfolgreiche Garten- und Landschaftsbauunternehmer Johannes Geratz und seine Frau Opfer eines brutalen Mordes geworden sind. Schon am nächsten Tag schreiben die Kieler Nachrichten auf ihrer Titelseite in großen Buchstaben vom Doppelmord in Düsternbrook. Sofort nimmt die Polizei die Ermittlungen auf. Für die Ermittler scheint die Situation auf den ersten Blick eindeutig. In der Villa fehlen Schmuck, Uhren und Antiquitäten. Auch der grüne Mercedes aus der Garage wurde gestohlen. In der Sternwarte 3a stehen jetzt die Wagen der Spurensicherung. Die Villa am Ende der Straße ist zu einem Tatort geworden, der noch viele Rätsel aufgeben wird. Doch obwohl im Haus selbst alles nach einem Einbruch aussieht, können die Ermittler weder Spuren von einem gewaltsamen Eindringen noch Fingerabdrücke feststellen. Das Ehepaar muss den Täter gekannt haben. Aber das grenzt den Täterkreis nicht gerade ein. Johannes Geratz ist bekannt in Kiel, hat viele Kontakte zu Prominenten und Spitzenpolitikern. überall auf den 3 Etagen finden die Ermittler Fotos, Briefe und Danksagungen von bekannten Promis, die an den Unternehmer adressiert sind. Auch eine der letzten Nachrichten auf dem Anrufbeantworter stammt von einem engen Freund, der in dieser Zeit kein Unbekannter ist. Rechtsanwalt Peter Michael Distel, der letzte Innenminister der DDR und bis vor kurzem Präsident des Fußballclubs Hansa Rostock. Distel bittet Gerards in der Nachricht um Rückruf. Es finden sich ein paar Nachrichten dieser Art auf der Mailbox. Nichts daran wirkt auf den ersten Blick verdächtig oder ungewöhnlich. Als erfolgreicher Unternehmer hat Johannes Gerards in seiner Karriere viele solche einflussreiche Freunde, aber eben auch Neider in seinem Umfeld. Er gilt als großzügig und ist als Lebemann bekannt. Gleichzeitig hat er Geschäftssinn und führt seine Gartenbaufirma mit Strenge und Loyalität. Zuletzt lag sein Interesse besonders an Aufträgen und Kunden im Osten Deutschlands rund um Potsdam. Dort hat er auch immer wieder mit Peter Distel zu tun gehabt, geschäftlich und irgendwann auch privat. Aber Distel ist nicht der Einzige, mit dem Johannes Gerards regelmäßig Kontakt hat. Er und all die anderen langjährigen und neuen Kontakte werden nun von den Ermittlern kontaktiert und befragt. Doch es ist vor allem eine Telefonnummer, die immer wieder auftaucht und die Ermittler anfangs niemandem zuordnen können, die für diesen Fall wichtig werden wird. Die Hintergründe, die während dieser Ermittlung ans Licht kommen, zeichnen ein Bild des Selfmade-Millionärs Johannes Gerards, das so ganz anders ist als das, das die Öffentlichkeit kennt. Und so ist es ja oft bei Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen.
Ja. Ja, genau. Also zumindest die, die in deinem Podcast vorkommen. Mhm. Aber das ist ja schon absurd. Also vor allen Dingen, weil der ja offensichtlich so ein Promi-Magnet war und so viele. Den Distel kenne ich auch noch vom Namen als Präsident von Hansa. Also scheint ja bis in die höchsten Kreise gegangen zu sein. Aber hast du nicht vorhin gesagt, dass die den Henning Braun selber auf ihrer Überwachungskamera gesehen haben? Das wurde offensichtlich nicht aufgezeichnet, oder? Sonst hätte man den letzten Besuch ja sehen können, oder?
Ich weiß nicht, ob die praktisch die Sachen videotaped haben oder ob das halt einfach nur so eine Art Übertragung war. Aber sie haben sich, also die Ermittler haben sich jetzt ganz erstmal auf diese Einbruchstheorie versteift. Also gehe ich davon aus, dass diese Videoaufzeichnungen zumindest nirgendwo hinterlegt wurden.
Nicht da, ne?
Genau, also sie wussten, da ist irgendjemand reingekommen, aber sie wussten nicht, wer. Wir wissen jetzt natürlich mehr, aber die Hintergründe kannten sie zu dem Zeitpunkt noch nicht.
Aber sie haben ja, also offensichtlich haben sie ja versucht, oder der Herr Braun, dass es wie ein Einbruch aussieht. Ne? Also wenn die da die ganze Zeit, das ist ja ein enger Freund und die trinken und haben eine gute Zeit und irgendwann gehen die Jalousien runter, der wird ja alleine oder mit denen irgendwie noch dieses Chaos angerichtet haben, weil sie ja irgendwas vortäuschen wollen oder was auch immer, oder er was vortäuschen will. Aber es ist natürlich fast ein bisschen bescheuert. Er muss ja auf den Trichter kommen, die Ermittler werden ja wahrscheinlich nach Einbruchspuren suchen. Dass er dann irgendwie rausgeht und die Tür hinter sich schließt, das ist natürlich dann schon ein bisschen schräg. Weil das ging offensichtlich auch schon 1998, dass man gesehen hat, dass das so nicht passiert sein kann.
Ja, man hätte vielleicht ein Fenster einschmeißen können. Das hätte es ein bisschen glaubwürdiger gemacht. Aber ich sag mal, dieser Plan ist nicht an allen Ecken und Enden gut durchgeplant. Das kann ich vielleicht schon mal verraten an der Stelle.
Okay, es wirkt so, ja.
Ja. Ich kann dir mal ein bisschen was über die eine Hauptfigur in dieser Geschichte, nämlich über Johannes Gerards, erzählen, weil ich glaube, das ist so Dreh- und Angelpunkt dieser Geschichte. Und ich habe ja gerade schon angedeutet, dass da bei ihm nicht alles so ist, wie es auf den ersten Blick scheint. Johannes Gerards wird 1944 als niederländischer Staatsbürger in dem kleinen Dorf Hüls am Niederrhein geboren. Seine Eltern haben einen kleinen Familienbetrieb und bauen Obst, Gemüse und Blumen an. Die 3 Brüder Anton, Johannes und Wilhelm helfen schon als Kinder regelmäßig im Betrieb mit und lernen früh, Verantwortung zu übernehmen. Trotz der Nachkriegszeit in Deutschland verläuft Johannes' Kindheit, soweit wir das wissen, harmonisch, bis zu einem schrecklichen Tag im Frühjahr 1952. Johannes ist gerade mal 8 Jahre alt und spielt mit seinem jüngeren Bruder Wilhelm auf den umliegenden Feldern und Wiesen seines Heimatdorfes. Die Jungs entdecken einen metallischen, zylinderförmigen Gegenstand. Aus Neugier gehen die Brüder näher an das unbekannte Objekt und werfen Steine darauf. Die Kinder ahnen nicht, dass es sich um eine Phosphorbombe aus dem Zweiten Weltkrieg handelt. Plötzlich gibt es einen lauten Knall. Die 1300 Grad heiße, grellweiße Flamme des Phosphors verbrennt Wilhelm Gerards innerhalb eines Augenblicks. Johannes kleiner Bruder stirbt. Johannes selbst überlebt mit leichten Verletzungen. Das ist halt sowas, wo ich denke, wow. Man kann sich das heute gar nicht mehr vorstellen, ne? Also wie gefährlich das nach dem Krieg noch war. Ich meine, wir hatten es jetzt neulich erst in Köln, wo die drei Weltkriegsbomben gefunden haben und ich eigentlich nach Köln sollte und sie die ganze Stadt abgesperrt haben. Also man will eigentlich gar nicht wissen, was noch so alles im Boden schlummert.
Nee, fürchterlich natürlich.
Ja, und vor allen Dingen eben für so ein kleines Kind, ne? Also als Johannes Eltern ihn im Krankenhaus besuchen, ist das Einzige, was sie zu Johannes sagen, darüber reden wir nochmal. Doch dieses Gespräch wird niemals stattfinden. Die Schuldgefühle wegen Wilhelms Tod werden Johannes Gerard sein Leben lang verfolgen. Was ja komplett nachvollziehbar ist, weil der ist noch ganz klein, der weiß eigentlich gar nicht, was da passiert ist. Und er ist der ältere Bruder. Nein,
er kann natürlich auch nichts dafür. Ja, das ist natürlich, damals war natürlich Erziehung offensichtlich noch ein bisschen anders. Und es ist gut, dass es mittlerweile nicht mehr so ist. Aber das musst du natürlich mit so einem kleinen Kind immer wieder besprechen von dir aus und auch wenn er kommt und so. Also, das tut mir echt direkt fürchterlich leid.
Ja, da ist, glaube ich, so der erste Knacks in seinem Leben passiert. Nachdem Johannes seine Schule beendet hat, absolviert er erfolgreich seine Gärtnerlehre. Doch er arbeitet nicht lange in diesem Beruf. Für den jungen Mann steht fest, er möchte mehr aus seinem Leben machen und andere Dinge kennenlernen. Johannes holt sein Abitur auf einem Kollegium in Neuss nach und entscheidet sich schließlich dazu, Theologie zu studieren. Er will Priester werden. Doch auch die Religionslehre gibt dem aufgeweckten und neugierigen jungen Mann nicht die Antworten, die er im Leben sucht. Als er das Studium nach nur einem Semester abbricht, zieht es ihn von NRW in den Norden. In Hannover beginnt Johannes Gerards ein Garten- und Landschaftsbaustudium, das er 1973 als Diplom-Ingenieur abschließt. Es ist der Beginn einer steilen Karriere. Einer seiner ersten Aufträge ist, die Außengestaltung des Olympiageländes in Kiel-Schilksee mitzugestalten. Das ist natürlich sehr prestigereich und aufwendig.
Als erster Auftrag auch, also ja, wirklich, das, der ist ja direkt ganz oben eingestiegen.
Genau, ganz oben eingestiegen und sein Erfolg wird belohnt, das ist natürlich klar. Johannes wird von einer angesehenen Kieler Gartenbaufirma angestellt. Es läuft gut für ihn, sein Können spricht sich herum und bald macht er sich selbstständig. Während dieser Zeit lernt er auch die Kaufmannstochter Iris kennen und lieben. Die kleine, zierliche Frau mit den blonden Haaren und der große, kräftige, dunkelhaarige Johannes heiraten schließlich 1981. Iris ist Diplompädagogin und auf dem Hochzeitsfoto strahlen die beiden glücklich in die Kamera. Und auch beruflich ergibt sich für Johannes eine einmalige Chance. Der bisherige Inhaber der Firma, also der Firma, für die er gearbeitet hat, verlässt völlig überraschend nicht nur das Unternehmen, sondern auch seine Familie und setzt sich nach Südamerika ab. Weil die Firma kurz vor der Pleite steht, bekommt der damals 43-jährige Johannes die einmalige Chance, die Hälfte des Unternehmens zum symbolischen Preis von einer Mark zu übernehmen. Also da waren wahrscheinlich noch Schulden drauf und die Frau hat gesagt, komm, bloß weg damit. Und Johannes schlägt zu. Jetzt hat ihn der Ehrgeiz gepackt. 1995 erwirbt er auch die andere Hälfte des Unternehmens für 2,4 Millionen Mark. Das sind so nach heutigem Wert, also inflationsbereinigt, etwa 2,1 Millionen Euro. Spätestens ab da gibt es im Leben von Johannes Gerards nur noch eines, seinen Job. Morgens um 7 huscht er in sein Büro und arbeitet an Kundenanfragen, Rechnungen, Plänen und Angeboten. Danach kümmert er sich auf seinen Baustellen selbst um jedes noch so kleine Problem. Die Aufträge für Neuanlagen, Wartungsverträge von Neu- und Stammkunden werden immer mehr. Dazu zählen bald Werften, Versicherungskonzerne und Wohnungsgesellschaften. Stillstand bedeutet Rückschritt, erklärt der Unternehmer damals nicht ohne Stolz. Und das ist auch noch so ein bisschen alte Bundesrepublik, finde ich, so dieses, du bist nur was wert, wenn du arbeitest. Das zieht sich da so ein bisschen durch.
Absolut. Das war damals das Credo und ich meine, da war ja auch wirklich vieles im Aufbau und wenn jemand dann so einen Zug zum Tor hatte, wie der Johannes, dann war das wahrscheinlich hilfreich und er kam da wahrscheinlich auch so ein bisschen zur rechten Zeit, am rechten Ort und hat einen ziemlichen Aufstieg hingelegt.
Absolut, also der arbeitet sich rasant nach oben. Wer im Norden Deutschlands nach einem Gartenbauer sucht, kommt Ende der 80er und Anfang der 90er Jahre nicht an Gerards und seiner Firma vorbei. Bald hat sein Unternehmen mehr als 300 Angestellte und einen Jahresumsatz von 70 Millionen Mark. Also die haben nicht nur Muttis Vorgarten gemacht, sondern wirklich die ganz, ganz großen Dinger. Wenn es mal nicht so läuft, kann Johannes Gerards aber auch durchaus ungemütlich werden. Sein dominantes Auftreten bei Angestellten und Lieferanten ist bald bekannt und berüchtigt. Trotzdem weiß jeder seiner Mitarbeiter, dass sie sich immer auf ihren Chef verlassen können, wenn mal etwas sein sollte. Johannes Gerards wird geachtet und geächtet. Und auch wenn man in der Kieler High Society eher skeptisch auf den Self-Made-Man vom Niederrhein schaut, werden Johannes und Iris Gerards bald zum wichtigen Teil der höheren Gesellschaft. Der Unternehmer sponsert gleich mehrere Sportclubs und holt auf eigene Kosten Weltstars wie den Opernsänger José Carreras und den Zauberer David Copperfield in die Kieler Ostseehalle. Ich weiß nicht, habt ihr da schon mal gespielt in der Kieler Ostseehalle?
Da haben wir gespielt. Ja, da waren wir schon zweimal. Kenne ich total gut. Und ich glaube, David Copperfield kommt heute noch da vorbei. Und auf der José Carreras Gala haben wir auch mehrfach gespielt. Also José kenne ich auch. Aber das ist natürlich für damals in Kiel eine Sensation. Ne? Also David Copperfield war zu dem Zeitpunkt mit Sicherheit der größte Zauberer der Welt. Und irgendwie in Vegas, also für jemanden aus Kiel, muss das so weit weg gewesen sein wie der Mars. Und dann noch José Carreras. Also huiuiui. Und die Kieler Ostseehalle ist, muss man dazu sagen, die größte Halle, die es da im Umkreis von 100 Kilometern gibt. Also da gehen, weiß ich nicht, 10.000 Leute rein oder so. Das, also da stellt er schon ganz schön was auf die Beine. Da spielt zum Beispiel die Handballer spielen da auch, die da relativ erfolgreich sind. Also es ist die einzige große Halle da oben. Ja.
Ich finde es total interessant, weil bei uns in der Region Ostwestfalen gibt es auch viele von diesem Unternehmertypus, weißt du, diese mittelständischen Unternehmen, diese Unternehmer, die so ein bisschen hemdsärmelig sind und ohne die, ehrlich gesagt, in so manchen Regionen gar nichts laufen würde, weil die einfach alles sponsern. Die machen die Sportvereine, wenn irgendwo mal ein Kindergarten Geld braucht, sind die da und so. Also das gibt es bei uns auch und die spielen schon eine wahnsinnig wichtige Rolle dann so in der Gesellschaft. Und natürlich kannst du dir damit auch ein bisschen Einfluss kaufen, um es jetzt mal böse zu formulieren.
Absolut. Vor allen Dingen in Städten, die natürlich nicht so riesig sind wie Berlin oder Köln oder so. Ne? Also ich meine, bei euch, wenn wir da immer spielen, dann war das immer die Gary Weber Arena. Ne?
Genau.
Also Gary Weber war auch so ein Unternehmen, was einfach so für OWL stand und was ja auch teilweise in den 90ern riesengroß war. Also ja, das sind immer wieder diese lokalen Unternehmer. Also ja, krasser Typ. Also nach außen hin auf jeden Fall wirklich eine Sensation.
Ja.
Aber das war ja offensichtlich noch nicht alles. Du hast ja ein bisschen gespoilert vorhin.
Ja, genau. Es gibt da eben auch noch diese andere Seite. Nach außen hin gibt Johannes Gerards natürlich den erfolgreichen Unternehmer und den liebevollen Ehemann. Aber hinter der Fassade sieht es ganz anders aus. Wahrscheinlich ausgelöst durch den nie verarbeiteten brutalen Tod seines Kleinbruders Wilhelm Jahrzehnte zuvor, leidet Johannes Gerards unter zahlreichen Ängsten. Er hat Angst vor der Dunkelheit, Angst vorm Fliegen, Angst vor Menschenmassen und vor engen Räumen. Er schafft es nicht, mit seiner teuren Limousine durch den Elbtunnel zu fahren, aber das darf natürlich niemand wissen.
Oi.
Das ist halt auch sowas, ne? Die alte Zeit, Männer, die psychische Probleme haben, dürfen da nicht drüber sprechen. Das ist ja teilweise auch heute noch so. Aber in den 90ern natürlich noch viel, viel, viel krasser. Gerade wenn du so als hemdsärmeliger Machertyp auftrittst, dann willst du natürlich nicht, dass irgendwer mitkriegt, dass du eigentlich ziemlich von Ängsten geschüttelt wirst. Aber das ist natürlich für Johannes Gerards ganz, ganz schlimm. Er hat irgendwann auch Angst vor der Angst. Das hat mir mal jemand erzählt, der unter Panikattacken leidet. Wenn du weißt, dass sowas kommen könnte, bist du die ganze Zeit nur in Alarmstimmung, weil du weißt, oh Scheiße, bald könnte es wieder soweit sein. Das ist diese Angst vor der Angst. Und irgendwann ist es bei ihm sogar so schlimm, dass er über einen Suizid nachdenkt. Aber er begibt sich in Behandlung und schafft es tatsächlich 1992, seine Klaustrophobie, also seine Angst vor Menschenmassen und geschlossenen Räumen, hinter sich zu lassen. Doch anstatt sich auf die Suche nach der Ursache dieser Angststörung zu machen, arbeitet Johannes Gerards jetzt einfach noch mehr und raucht fast 3 Schachteln Zigaretten am Tag.
Das, Gott im Himmel,
das ist
allein schon zeitlich eine Aufgabe.
Ja.
Das schafft noch nicht mal Philipp Fleiter.
Das schafft noch nicht mal Philipp Fleiter. Und ich habe vor einiger Zeit mal Jan Ulrich kennengelernt. Und der hatte ja auch mal so eine Zeit lang, wo er unbedingt ausprobieren wollte, wie viel man am Tag rauchen kann. Und er hat mir erzählt, dass er sich von seiner Haushälterin 20 Zigaretten oder 10 Zigaretten immer so hat zusammenbinden lassen, damit er die alle rauchen kann. Gleichzeitig.
Gott, warum will man sowas ausprobieren?
Das war, glaube ich, für ihn so ein Wettbewerbsding. Also 3 Schachteln Zigaretten sind ja 60 Zigaretten am Tag. Ach, so. Und wie du schon gerade gesagt hast, musst du ja zeitlich überhaupt hinkriegen. Also da kannst du dir...
Ja, vor allem, wenn er den ganzen Tag arbeitet. Also der hat ja dann eigentlich immer eine Kippe auf dem Zahn.
Ja, Also wenn die eine ausgeht, ist die andere schon wieder an, so ungefähr. Und das ist natürlich irgendwann so, dass das sein Tribut fordert. Nicht nur das Rauchen, sondern eben auch das Essen. Johannes Geratz erkrankt an einem Diabetes. Ende 1993 muss ihm der rechte Unterschenkel amputiert werden.
Oh, fuck.
Aber auch das stoppt ihn nicht. Im Gegenteil, Geratz arbeitet jetzt noch mehr, obwohl seine Ärzte ihm raten, den Alltag mit seiner neuen Prothese erstmal ruhiger anzugehen. Im Urteil wird später über diese Zeit stehen, er gab sich härter und verlangte von seinen Mitarbeitern noch mehr Leistung. Also es hat jetzt nicht dazu geführt, dass er sagt, okay, ich muss mich erstmal erholen, sondern er ist mit sich selber sehr hart ins Gericht gegangen und dementsprechend auch mit allen Leuten um ihn herum. Gegen die Phantomschmerzen nach der Amputation wirft der Unternehmer sich stattdessen haufenweise Schmerztabletten ein, damit er weiter funktioniert. In einem Brief an sich selbst schreibt er, lieber Johannes, du bist immer der Dominierende, der Macher. Du hoffst verzweifelt darauf, dass die anderen deine seelische Not erkennen und auf dich zukommen, dich in den Arm nehmen und dir das geben, wonach du dich so sehr sehnst. Und das finde ich so...
Wie traurig.
Genau. Es ist so traurig, dass jemand, wo man denkt, der hat alles, dass der es nicht schafft, über sein Innerstes zu reden. Und das ist, glaube ich, halt wieder so ein Männerding, ne? Zu sagen,
ja, war es auf jeden Fall damals.
Mach hier trotzdem. Ja, genau. Es hat sich ein bisschen
also, dass
was
er das
getan.
Wirklich, aber dass er einen Brief an sich selbst schreibt, ist ja schon durchaus reflektiert und irgendwie enorm. Also er gesteht sich das sogar ein, aber er schafft es offensichtlich nicht mal, den Brief seiner Frau zu zeigen oder so.
Nee.
Das ist natürlich wirklich wahnsinnig traurig.
Wobei man eben sagen muss, dass die Ehe mit seiner Frau auch nicht so glücklich ist, wie sie auf den Bildern der Lokalpresse scheint. Iris kann keine Kinder bekommen. Das ist am Anfang ein großer Streitpunkt bei den beiden. Und 1987, um es dann noch tragischer zu machen, wird bei Iris Multiple Sklerose diagnostiziert. Die Nervenkrankheit schreitet in unkontrollierbaren Schüben immer schneller voran. Eine Heilung gibt es nicht. Wohl auch deshalb erleidet Iris eine schwere Depression und beginnt immer stärker zu trinken. Regelmäßig muss Johannes in Panik nach Hause fahren, weil seine Ehefrau betrunken gestürzt ist oder sogar versucht hat, sich das Leben zu nehmen. Das Ehepaar streitet immer häufiger. Gleichzeitig will Johannes aber Iris nicht verlassen, will sich wegen ihrer Krankheit nicht von ihr scheiden lassen. Also er hat da schon so ein Pflichtgefühl, dass er denkt, ich kann die jetzt nicht damit alleine lassen. Und so... Ja. Strahlen die beiden bald nur noch auf Fotos. Die Fassade soll weiter perfekt bleiben. Ein Teil dieser Fassade ist wohl auch die Villa in der Sternwarte 3a in Kiel-Düsternbrook, die die Geratz sich 1993 bauen lassen. Das dreistöckige Anwesen hat 5 Millionen Mark gekostet, ist behindertengerecht geplant und trotzdem prunkvoll. Es gibt einen Lift vom Keller bis zum Dachgeschoss und die bodentiefen Fenster bieten einen traumhaften Blick auf die Ostsee. Innen ist die Villa mit Marmorfliesen, graublauem Teppichboden und Wandmalereien verziert. Doch Johannes und Iris Geratz werden hier nie zusammenleben. Mittlerweile hat sich das Ehepaar räumlich getrennt. Er lebt allein in der riesigen Villa und sie einige hundert Meter entfernt in einem Apartment im schicken Maritimhotel in Kiel. Die beiden haben sich darauf geeinigt, in der Öffentlichkeit weiter als Paar aufzutreten und weiter zusammenzuhalten. Aber im Prinzip lebt jeder von beiden sein eigenes Leben. Eigentlich könnte Johannes Geratz jetzt endlich so leben, wie er sich das wohl insgeheim schon lange gewünscht hat. Er steht nämlich nicht nur auf Frauen, sondern auch auf Männer. Doch das kann und will der Unternehmer nicht ausleben. Zu groß ist seine Angst davor, dass ihn das erpressbar machen könnte. Und so sitzt der große Kieler Firmenboss jeden Abend allein in seiner riesigen Villa und ruft irgendwelche Bekannte oder Geschäftspartner an, um sich nicht ganz so einsam zu fühlen. Und es ist... einfach wahnsinnig traurig, finde ich.
Ja, wirklich. Also was da alles los ist, wie viele Themen da auf einmal aufpoppen. Ne? Ich meine, du sprichst nicht über deine Gefühle, du bist massiv überarbeitet, du achtest so wenig auf deine Gesundheit, dass dir ein Unterschenkel amputiert wird. Deine Frau hat MS, fängt dadurch an zu trinken. Ihr habt beide schon mal Suizidgedanken gehabt, aber offensichtlich, ja gut, von ihr hat das ja mitgekriegt, nicht drüber gesprochen.
Ja.
Dann bist du vielleicht auch noch bisexuell, kannst darüber in der Zeit offensichtlich nicht reden und mit niemandem, also da ist ja wirklich, also alles, was irgendwie möglich ist, ist da ja drin in dem Leben, ist ja wirklich fürchterlich traurig.
Ja, vor allem, also von dem, was ich jetzt über ihn rausfinden konnte, scheint er ja durchaus ein sehr reflektierter und auch in Teilen sehr empathischer Mensch gewesen zu sein. Also viele Mitarbeiter lassen gar nichts auf den kommen. Die haben gesagt, er nicht Probleme hat, ich konnte immer zu dem kommen. Und er ist halt die ganze Zeit da und repräsentiert irgendwas, aber innen drin ist halt ganz anders so.
Ja, verrückt. Mhm. Also, ich meine, er hatte offensichtlich nach außen hin ein gutes Umfeld, aber hat wahrscheinlich niemanden gehabt, mit dem er wirklich über die Dinge sprechen konnte oder der mal gesagt hat, also außer seine Ärzte haben natürlich offensichtlich mehrfach gesagt, so geht's nicht weiter. Aber irgendwie haben sie ihn nicht erreicht. Und auch verrückt, er hat sich in Behandlung gegeben, aber dann wurden nur konkret diese beiden Ängste besprochen und die sind nicht in die Kindheit zurückgegangen und haben gefragt, also wie bist du denn aufgewachsen? Ist da irgendwie mal was passiert? Das passiert doch in der Therapie. Also
ja,
bei mir war das so auf jeden Fall.
Immer, ja, ich kenne das auch so, aber es ist ja immer die Frage, wie du auf die Ärzte zugehst. Ne? Also wenn du jetzt zu einem Psychiater gehst und sagst, pass auf, das ist mein konkretes Problem.
Löst das, ja.
Löst das, ich muss wieder arbeiten, die Firma funktioniert nicht ohne mich, gib mir Tabletten, dann kannst du das natürlich auch machen. Und es gibt ja eben auch viele Leute, die irgendwie Angst haben von der Psychotherapie, weil sie wissen, dass da Sachen sind, die ganz tief liegen, die sie vielleicht gar nicht anfassen wollen. So. Aber du hast gerade was ganz Wichtiges gesagt, er hat eigentlich niemanden, mit dem er seine Gedanken teilen kann.
Ja.
Und das ändert sich jetzt, weil in dieser Einsamkeit trifft Johannes Geratz auf einen Mann, der sein Schicksal in eine komplett andere Richtung lenken wird. Kurz zur Einordnung, wir sind jetzt mittlerweile Mitte der 90er Jahre angelangt. Seit dem Fall der Mauer hat sich der Gartenbauunternehmer mit seiner Firma in Richtung der neuen Bundesländer orientiert. Das haben ja damals viele gemacht, weil ganz klar war, da gibt's eventuell was zu holen. Trotz seiner Flugangst hat Johannes Geratz einen Pilotenschein gemacht und fliegt mit seinem neuen Firmenflugzeug immer häufiger in Richtung Osten. Bald hat seine Firma neben ihrem Stammsitz in Kiel-Wellsee auch noch Niederlassungen in Potsdam, Stralsund und Güstrow. Mehr als 300 Menschen arbeiten mittlerweile für Johannes Geratz, aber ein Mitarbeiter fehlt ihm noch, einer für private Angelegenheiten. Und so schaltet der Unternehmer eines Tages eine Anzeige in mehreren Berliner Tageszeitungen. Innovativer Mann gesucht, der zu allem bereit ist. So steht's in der Anzeige. Weiß ich nicht. Hättest du da zugegriffen?
Ich weiß nicht genau. Also, das kann ja wirklich alles sein. Von Sexpartner bis Auftragskiller.
So oder klingt's beides. Ein bisschen, ne?
Aber es ist, also, so richtig seriös. Vielleicht hat man das damals so gemacht. Ich habe noch nie eine Anzeige in der Zeitung geschaltet. Die Zeit ist ja auch ein bisschen vorbei. Aber ich weiß nicht. Also, wer, der was studiert hat, meldet sich denn darauf? Also, schon wild.
Ja, also der Typ, der sich darauf hin meldet, ist auch ein wilder Typ. Der hat eine ganz tiefe Stimme und einen breiten Berliner Dialekt, heißt Henning Braun und hat einen, ja, ich würde mal sagen, interessanten Lebenslauf. Braun wird am 21. September 1947 in Berlin als Sohn eines Schneiders geboren. Als Jugendlicher im Wedding gründet er eine Art Gang, die sich die Schwarze Hand nennt, wie in dem Kinderbuch Kai aus der Kiste. Es ist Brauns Einstieg in eine Welt, in der nicht immer alles legal läuft. Mit 16 geht Henning ohne Abschluss von der Schule ab und macht eine Bäckerlehre. Nebenbei wird er Amateurboxer bei Hertha BSC. Neben seiner Arbeit als Backstubenleiter macht Braun eigentlich alles, was zusätzlich Geld bringt. Er gründet eine Mietwagenfirma, fährt Taxi, wird Teilhaber einer Bar und Chef einer Fluchthelferorganisation. Fast 190 Menschen will er nach eigenen Angaben bei ihrer Flucht aus der DDR geholfen haben. Natürlich gegen Bezahlung. Er wird erwischt und sitzt anderthalb Jahre im Knast in Bautzen, Oranienburg und Hohenschönhausen. Nach seiner Entlassung geht Henning Braun für einige Zeit als Söldner ins Ausland. In West-Berlin betreibt er eine Kampfsportschule, eine Partnervermittlung, die in Wirklichkeit ein Escort-Service ist, und eine Mietwagenfirma und dann auch noch eine Detektei und ab 1995 ein eigenes Taxiunternehmen.
Absurd.
Also es ist ein Multiunternehmer. Gut, er ist wirklich mal
für alle Fälle.
Ja,
ist genau der richtige Typ. Ist der Wahnsinn.
Der kann alles. Also privat läuft es im Leben von Henning Braun mindestens genauso turbulent. Er heiratet zweimal und wird Vater einer Tochter. Die wird später über ihn sagen, mein Vater ist im Herzen ein guter Mensch und auch Brauns Mutter lässt auf ihren Sohn nichts kommen. Trotzdem zerbrechen die beiden Ehen von Henning Braun und er verliert durch zwei Scheidungen und die Unterhaltszahlung viel Geld. Die Anzeige von Johannes Geratz kommt also für Braun zum genau passenden Zeitpunkt. Die Männer verstehen sich auf Anhieb. All seine Erfahrungen, seine Kontakte und sein Verständnis für Diskretion machen den 47-jährigen Henning Braun schnell zu dem neuen Vertrauten von Johannes Geratz. In seinem grauen Mitsubishi-Van fährt Henning Braun jetzt regelmäßig mit seinem neuen Boss durch das Land. Von Kiel nach Potsdam und überall dorthin, wo er gebraucht wird. Er vermittelt ihm Kontakte in Berlin und Umgebung, hilft ihm bei dem Aufbau der Firmensitze im Osten. Pro Tag erhält Braun nach heutigem Wert rund 800 Euro. Geratz bezahlt seinen Schattenmann, wie er ihn selbst nennt, also durchaus großzügig. Dafür observiert Braun Kunden und Konkurrenten, treibt Schulden ein und entmietet Wohnungen, wobei entmietet natürlich ein sehr netter Begriff ist. Also er taucht da auf und sagt, ne, wenn ihr jetzt nicht auszieht, dann gibt's richtig Kasala. Also ist alles entmietet. So an der Grenze der Legalität, möchte ich mal sagen. Von diesen Geschäften wissen aber auch nur die beiden Männer. Henning Braun erhält seine Aufträge immer direkt vom Chef persönlich. In der Öffentlichkeit strahlt Johannes Geratz weiter Erfolg und Kontrolle aus. Üppige Dinner, ausschweifende Firmenfeiern und immer neue Geschäftskunden. Auch denen gegenüber zeigt sich der Unternehmer ziemlich großzügig. Dem am Anfang schon erwähnten Hansa Rostock-Präsidenten Peter Michael Distel schenkt Geratz zum Beispiel zu dessen 44. Geburtstag 44 Bäume, darunter Buchen und Eichen, für umgerechnet 25.000 Euro. Hui. Hannes war ein wirklicher Freund, erinnert sich Distel später in einem Interview mit dem Stern. Er wollte mit seinem Geld etwas leisten für die neuen Bundesländer und für ein besseres Verhältnis zwischen Wessis und Ossis und ich wollte ihm dabei helfen. Also es gibt halt so Zeugenaussagen von diesem Geburtstag, dass da völlig überraschend auf einmal Dutzende von LKWs vorfahren und auf diesem Landsitz oder wo auch immer diese Party da stattgefunden hat, diese Bäume entladen haben. Also man kann schon sagen, der Geratz liebt den großen Auftritt, ne? Also
ja, aber es spricht ja wirklich niemand schlecht über ihn. Nee. Ne? Also er scheint ja wirklich zu seinen Freunden ein guter Freund gewesen zu sein. Zu allen guten, nur zu sich selbst nicht, ne?
Ja, vor allem ein großzügiger Freund. Also die Kanzlei... Na gut,
entmieten ist jetzt auch nicht so nett, aber
ja. Die Kanzlei von Distel hat mittlerweile auch die geschäftliche, juristische und politische Beratung von Johannes Geratz übernommen, der dafür monatlich fünfstellige Summen zahlt. Also...
Hui.
Der haut halt richtig raus. Den Gartenbauunternehmer zieht es immer mehr in den Osten. Er kauft sogar eine alte Villa am Rande von Güstrow in der Nähe seiner dortigen Niederlassung und renoviert sie für 3 Millionen Mark. Mehrmals die Woche fliegt er mit seinem Privatflugzeug von Kiel nach Berlin-Tempelhof. Dort wartet schon ein grauer Mitsubishi Van auf ihn mit Henning Braun als Chauffeur. Es sieht also so aus, als würde die Erfolgsstory des Selfmade-Millionärs jetzt auch in den neuen Bundesländern so weitergehen wie bisher. Doch in Wirklichkeit hat Johannes Geratz' Lebenswerk längst angefangen zu bröckeln. Schon 1996 schreiben die Firmen seiner Unternehmensgruppe hohe Verluste. Doch das hindert Johannes Geratz nicht daran, weiter äußerst spendabel zu sein. Er sponsert weiterhin Konzerte in der Ostseehalle und unterstützt Vereine wie den Fußballclub Hansa Rostock, die Handballer vom THW Kiel oder die Footballer der Baltic Hurricanes Kiel mit teilweise 7-stelligen Summen pro Jahr. Also riesen Geldsummen. Und das ist eigentlich alles Geld, was Johannes Geratz gar nicht hat. Denn das schnelle Wachstum seiner Unternehmensgruppe hat er mit Krediten erkauft. Irgendwann gegen Ende 1997 reicht es den Banken, weil die haben bis jetzt immer gesagt, komm, der hat so einen guten Ruf, da mit dem arbeiten wir zusammen. Aber das reicht halt irgendwann nicht mehr. Sie wollen konkrete Zahlen sehen. Und zwar alle Zahlen. Für weitere Kredite soll Geratz seine kompletten Geschäftsbücher offenlegen. Das passt dem mittlerweile 53-Jährigen, der immer alle seine Probleme allein gelöst hat, so gar nicht. Er reagiert tagelang nicht auf Anrufe, erscheint nicht zu den Terminen bei den Banken und sträubt sich gegen jede Nachfrage. Johannes Geratz versteckt sich in seiner großen Villa in Kiel und geht einfach nicht ans Telefon. Der Unternehmer nimmt Tabletten zur Beruhigung, zum Einschlafen und zum Aufwachen. Immer häufiger flieht er aus Kiel, meist nach Potsdam, zu seinem neuen Freund Peter Michael Distel. Während seiner Abwesenheit stellen die Prüfer der Banken Schulden in Höhe von insgesamt 40 Millionen Mark fest. Ui. Allein die Reisekosten des Unternehmers belaufen sich auf über 1 Million Mark pro Jahr. Was ja klar ist, wenn du halt immer mit dem eigenen Flugzeug dreimal die Woche...
Das kostet. Ja, das wissen wir ja.
Das wissen wir als Künstler.
Absolut, natürlich. Wir besuchen uns regelmäßig mit unseren Fliegern.
Genau das.
Und das kostet halt. Aber es ist immer wieder schön, dich zu sehen.
Dafür steige ich auch gerne in den Flieger. Nein, bitte, liebe Umweltschützer, schreibt mir nicht. Ich fahre immer ganz viel mit dem Zug und es ist nicht mal gelogen. So.
Das stimmt.
Aber ja, du kannst dir halt vorstellen, der lebt einfach komplett über seine Verhältnisse. Sowohl privat.
Das ist ja wirklich auch die klassische Story. Wahnsinn.
Genau. Also irgendwie, das geht dann eine Zeit lang gut, aber ne, irgendwann eben nicht mehr. Spätestens da, wo die Kreditgeber Johannes Geratz in einer Sitzung im Februar 1998 auffordern, alle Sponsorenverträge sofort zu kündigen, weil das ist ja ein Kostenfaktor, ne, auf den man,
völlig überflüssig.
Genau, auf den man verzichten kann. Der Mann, den sie jahrelang hofiert haben, wird von ihnen vor die Tür geschickt, damit sie in seiner Abwesenheit darüber abstimmen können, wie es weitergehen soll. Am Ende entscheiden sich die Banken dafür, Johannes Geratz einen Geschäftsführer vor die Nase zu setzen, der ihm auf die Finger schauen soll. Der Selfmade-Man fühlt sich verraten. Seine Verzweiflung während dieser Zeit teilt Johannes Geratz nur mit sehr wenigen Menschen. Einer davon ist Henning Braun. Dieser hat in dieser Zeit ähnliche Probleme. Sowohl sein Taxiunternehmen als auch seine Detektei sind insolvent. Die Aufträge seines Kieler Chefs werden weniger und neben der Scheidung von seiner Frau, für die er viel Unterhalt zahlen muss, hat Braun auch mehr als 13.000 Mark Schulden beim Finanzamt. Also die beiden sind in einer ähnlichen Situation mit verschiedenen Größenordnungen. Als bei Henning Braun am zweiten Weihnachtstag 1997 das Telefon klingelt, weiß er schon, wer dran ist. Doch dieses Mal klingt sein Chef ganz anders als sonst. Er rief an und erzählte mit brüchiger Stimme, er könne nicht mehr, er halte es nicht mehr aus, erzählt Henning Braun später dem Hamburger Abendblatt. Denn es ist nicht nur der finanzielle Druck, der Johannes Geratz Sorgen macht, auch seine Gesundheit hat sich rapide verschlechtert. Seitdem der Unternehmer mit dem Rauchen aufhören musste, hat er extrem zugenommen. Mittlerweile wiegt er rund 200 Kilo. Sein Diabetes ist mittlerweile so weit fortgeschritten, dass die Ärzte auch seinen verbliebenen Oberschenkel und sein zweites Bein amputieren wollen. Aber ein Leben im Rollstuhl kommt für Johannes Geratz nicht in Frage. Wahrscheinlich reagiert er auch deshalb nicht auf die Anrufe seines Arztes. Als sich Henning Braun am Tag nach dem Telefonat auf den Weg nach Kiel macht, starrt sein Chef mit leerem Blick vor sich hin. Der sonst vor Energie strotzende Selfmade-Man Johannes Geratz scheint jede Hoffnung verloren zu haben. Nach ein paar Drinks im Salon der großen leeren Villa schaut Geratz Henning tief in die Augen und bittet ihn, ihn einfach draußen auf dem Parkplatz zu erschießen. Aber sein Schattenmann lehnt ab. Nee, das mache ich nicht, erklärt der Geratz und versucht ihn zu trösten. Ich hab doch auch alles verloren, damit kann man leben. Und dann macht Braun seinem Boss einen Vorschlag, wie er zumindest seine finanziellen Probleme, also Geratz finanzielle Probleme, doch noch lösen könnte. Was glaubst du, wie sieht dieser Vorschlag aus?
Okay, das ist natürlich wirklich also sehr abgründig alles. Naja gut, was wäre jetzt das Gängigste? Irgendwie ein solider Versicherungsbetrug, irgendwas in der Richtung? Keine Ahnung. Aber also die Typen sind ja wirklich wahnsinnig extrem. Und 200 Kilo ist natürlich auch, der war ja nicht mehr besonders mobil. Ja, also ich würde jetzt mal irgendwie auf Versicherungsbetrug irgendwas in der Richtung tippen.
Mhm. Also ich habe ja schon erzählt, Henning Braun hat aus seiner Berliner Zeit einige Kontakte in die Unterwelt.
Klar.
Er erklärt seinem Chef, dass er da, und das ist halt auch jetzt wieder richtig Klischee, aber es ist halt genauso gewesen, er erklärt seinem Chef, dass er da einen Russen aus St. Petersburg kennt, der in Berlin verschiedene Bordelle und Spielbanken betreiben.
Ja, auch das natürlich, klar. Ja, ja.
Ne? Und dieser Russe vergebe Darlehen an alle, die von den Banken kein Geld mehr bekommen, bis zu einer Summe von 6 Millionen Mark. Geratz habe dann 90 Tage Zeit, das Geld zurückzuzahlen. Natürlich mit happigen Zinsen von 20%. Also das wären in diesem Fall mal eben 1,2 Millionen nur an Zinsen. Das ist jetzt kein besonders gutes Angebot.
Nee, würde wirklich auch nicht zwingend sofort unterschreiben. Aber ja.
Er hat halt keine Alternativen und sagt, ja, okay, wir machen das. Und Braun stellt den Kontakt zu dem mysteriösen Russen her. Am 28. März 1998 beauftragt Johannes Geratz seinen Schattenmann schließlich am Potsdamer Bahnhof, einen gewissen Georgi zu treffen. Vor der vollen Bahnhofshalle kommt an diesem Samstag ein großer, blonder, elegant gekleideter Mann auf Henning Braun zu. Er übergibt ihm einen schweren Leinbeutel und verschwindet so schnell in der Menschenmenge, wie er aufgetaucht ist. Für diesen Deal lässt sich Johannes Geratz offenbar sogar darauf ein, zwei Mitarbeiter des russischen Geldgebers in seine Firma zu holen. Die Russen wollen Geratz komplette Firmengruppe übernehmen. Puh. Am Karfreitag, also am 10. April 1998, soll dann in Kiel endlich die Geldübergabe stattfinden. Henning Braun und Johannes Geratz warten und warten und warten. Niemand meldet sich. Aus Gründen, die man heute nicht mehr nachvollziehen kann, ist der Deal geplatzt und damit auch Johannes Geratz letzte Hoffnung, sein Lebenswerk irgendwie doch noch zu retten.
Boah, dramatisch. Also jetzt lässt er sich schon mit der Mafia ein und dann hilft noch nicht mal das. Natürlich, also irgendwie, irgendwie, hast du Scheiße am Schuh, hast du Scheiße am Schuh. Also für Kollege Gerards läuft es gerade nicht so gut.
Nee, absolut nicht. Und das ist, glaube ich, auch die Erklärung für all das, was jetzt folgt. Die Ostertage verbringt der Unternehmer wieder allein in der großen Villa, schluckt Tabletten gegen den seelischen Schmerz und welche gegen den Schmerz in seinem Bein. Klassische Musik schallt durch die vielen leeren Räume des Hauses. Es ist später am Abend, als er wieder die Nummer von Henning Braun wählt. Als sein Schattenmann abnimmt, erklärt Gerards ihm, dass er eine Entscheidung getroffen hat. Ich muss dich dringend sprechen, unter vier Augen. Und dann sagt der Unternehmer mit fester Stimme das Wort, das die beiden als Zeichen vereinbart haben. Alaska. Henning Braun weiß, was zu tun ist. Der Ernstfall, über den die Männer schon oft gesprochen haben, ist eingetroffen. Braun greift in den Jutebeutel und fühlt das kalte Metall. Dann holt er die schwarze Maschinenpistole vom Typ Skorpion Kaliber 765 heraus und packt sie in den schwarzen Aktenkoffer. Dieser Auftrag ist anders als alles, was Henning Braun bisher gemacht hat. Aber er hat es ihm versprochen und ein Geschäft ist ein Geschäft. Schon am 9. April hat ihm sein Chef als Bezahlung einen Umschlag mit 10.000 Mark in bar im Voraus übergeben. Seiner Freundin verspricht Henning Braun, er werde die Ostertage zusammen mit ihr in Kiel verbringen, um einen Freund zu besuchen. Sein Zimmer im Maritimhotel ist bereits gebucht. Am Ostersonntag reist der große 50-jährige Mann mit einer schwarzen Aktentasche und mit seiner blonden Freundin an. Was die Freundin, also seine Begleiterin, von diesem Plan mitbekommen oder geahnt hat, kann übrigens nie geklärt werden. Also sie ist bei der Tat selbst nicht dabei, aber sie ist halt mit ihm dahin gereist. Und wo sie dann genau war und was sie wusste, das ist eben in diesem Gerichtsprozess nicht mehr klärbar gewesen. An diesem Abend gegen 18 Uhr bespricht Henning Braun mit Johannes Gerards in dessen Villa die letzten Details. Alles ist durchgeplant. Schon vor Wochen hat Gerard seinen Arzt gebeten, die Amputation seiner Beine auf nach Ostern zu verschieben. Außerdem hat er seinen Hausarzt nach einer Zyankali-Kapsel gefragt, so wie früher die NS-Größen. Also,
alter Schwede.
Er ist wahnsinnig verzweifelt und eigentlich müsste man da ja als Mediziner sagen, du pass mal auf, hast du Suizidgedanken, vielleicht sollten wir da mal drüber sprechen. Aber der Mediziner hat das nicht so richtig ernst genommen und hat seinem Patienten eigentlich nur gesagt, nö, ich mach, was ich kann. So, ne? Also Zyankali kriegst du von mir nicht, aber ich mach, was ich kann.
Alter, okay, absurd.
Also soll es jetzt eine Maschinenpistole mit Schalldämpfer richten, die Gerards extra für diesen Tag besorgt hat. Als Henning Braun am Abend des Ostermontags um kurz nach 19 Uhr an der Sternwarte 3A klingelt, dauert es einen Moment, bis sich die Tür öffnet. Als Henning mit seinem schwarzen Aktenkoffer eintritt, erwarten ihn Johannes und seine Frau Iris bereits. Die 49-Jährige weiß von dem Plan, hat sich für dieses Wochenende extra beurlauben lassen und begrüßt Braun herzlich mit einem Kuss auf die Wange. Auch sie will heute Abend sterben. Als die drei gemeinsam im Salon sitzen, kann sich Henning Braun nach eigenen Angaben kaum auf die Gespräche konzentrieren. Die Männer trinken Wasser und Iris Whisky. Das Ehepaar Gerards hat Schlaf- und Beruhigungstabletten genommen. Es ist alles vorbereitet. Die antiken Schränke sind offen, genau wie die Tresore im Keller. Überall liegen Sachen herum, darunter Pelze, Uhren, Schmuck und eine Münzsammlung. Die wertvollsten Stücke soll Henning Braun nach seiner Tat mitnehmen und für sich behalten, damit es möglichst echt aussieht. Johannes Gerards übergibt seinem Mann für alle Fälle seine letzte Geldkarte, den Schlüssel zu seinem Mercedes und eine Zeichnung. Darauf ist ein Kopf zu sehen mit 5 deutlichen Markierungen. Henning Braun schluckt bei diesem Anblick. Während die Musik durch das ganze Haus schallt, werden Johannes und Iris durch die Tabletten immer träger. Zu dritt beten sie das Vaterunser. Danach erhebt sich Johannes. Der kräftige große Mann mit der Brille beginnt zu schwanken, als er in Richtung Schlafzimmer geht. Seine Frau Iris ist so schwach, dass Henning Braun sie stützen muss. Im Schlafzimmer legen sich beide auf das große Bett. Mit schwacher Stimme erhebt sich Johannes noch einmal, um Henning zu umarmen und sagt ihm, er soll bloß alles richtig machen und auf keinen Fall die Rettung rufen. Danach hilft Braun Iris Gerards nochmal zur Toilette und trägt sie danach wieder ins Bett. Lautlos und starr sitzt Henning jetzt allein im Salon. Er wartet. Er denkt nach, aber er bleibt ruhig. Bis ein lautes Rasseln ihn aus seinen Gedanken reißt. Die Rollläden gehen automatisch runter und tauchen das ganze Haus in eine stille Dunkelheit. Das ist sein Zeichen. Langsam öffnet Henning Braun die Tür zum Schlafzimmer. Es ist kurz nach 22:30 Uhr abends. Aus dem schwarzen Aktenkoffer holt er die halbautomatische Maschinenpistole mit dem Schalldämpfer heraus. Dann geht alles ganz schnell. Henning Braun fesselt Johannes Gerards mit einem braunen Gürtel. Dann kniet er sich an das Fußende des Bettes und führt den letzten Auftrag seines Chefs aus, wie er später erzählt. Den ersten Schuss ins Genick, den zweiten in den Hinterkopf, den dritten zwischen die Augen und dann in die linke und die rechte Schläfe. Bei Iris konnte ich nur zweimal schießen. Ich war völlig mit den Nerven fertig.
Alter Schwede, ist das krass. Okay.
Also ich bin nur beim Zuhören mit den Nerven fertig, aber das ist ja wirklich Wahnsinn. Also erstmal, dass die auch so klar sterben wollten beide und es so detailliert geplant haben mit allem drum und dran und der sogar noch auf ein Stück Papier aufzeichnet, wie oft er ihm wo in den Kopf schießen soll, damit er auch wirklich definitiv tot ist, das mit dem Rettungswagen noch sagt. Also, boah, das ist schon, na, sowas Absurdes habe ich, glaube ich, noch nie gehört.
Ich glaube, das ist halt so, Johannes Gerards ist ein Macher. Das hat sich durch sein ganzes Leben durchgezogen und selbst seinen Tod will er halt komplett kontrollieren und genau vorgeben, wie die Abläufe zu sein haben. Und das merkst du eben auch. Wobei das natürlich jetzt auch die Version von Henning Braun ist. Also die Gerards können wir dazu logischerweise nicht mehr fragen, aber es ist wirklich durchgeplant und das macht es irgendwie so schrecklich.
Ja, ich kann mir das schon vorstellen, dass das so ist. Also es macht ja für ihn wahrscheinlich keinen Unterschied, was er da erzählt, wie das abgelaufen ist. Also warum soll er sich auf sowas Perfides, Spezielles ausdenken? Das hat ja für sein Urteil wahrscheinlich keine Folgen. Also deswegen, es passt irgendwie zu dem Johannes, aber krass ist es natürlich trotzdem.
Absolut. Also es gibt so ein paar Sachen, wo die Aussagen von Henning Braun nicht so ganz schlüssig sind, aber da kommen wir gleich zu. Also das ist, glaube ich, so der Tathergang, den man, glaube ich, so festhalten kann, der eben auch durch die Spuren belegt ist. Wie abgesprochen geht Henning Braun nach der Tat durch das Haus, sammelt Uhren, Schmuck und Wertsachen ein und verschwindet mit Gerards Mercedes. Den Wagen parkt er in der Innenstadt und holt stattdessen seinen grauen Van vom Maritimhotel. Er muss sich jetzt beeilen. An einem Bankautomaten hebt Braun mit den Euro-Scheckkarten, die sein Chef ihm hinterlassen hat, jeweils 1.000 Mark ab, kurz nach 0 Uhr nochmal, damit der Höchstsatz nicht überschritten wird, weil du kannst ja nur jeden Tag so und so viel abheben.
Okay.
Gegen 5.45 Uhr morgens verlassen Braun und seine Freundin dann endgültig Kiel und fahren zurück nach Berlin. Zurück bleiben eine leergeräumte Villa im besten Viertel von Kiel und zwei Leichen.
Ja, krass. Aber ja, haben sie ja offensichtlich wirklich sehr durchgeplant. Mhm. Aber weil du auch vorhin sagtest, es waren keine anderen Fingerabdrücke im Haus, hatte der die ganze Zeit Handschuhe an. Also ich meine, auch das Auto in der Innenstadt wird ja wahrscheinlich sofort gefunden. Auch da keine Fingerabdrücke, dann wenn du am Bankautomaten, also ich weiß nicht, Ende der 90er was abhebst, ist das nicht auch kameraüberwacht und so? Das wird man ja wahrscheinlich alles nachvollziehen können. Also es ist ja wahrscheinlich nicht in dem Plan drin gewesen, dass dieser Henning Braun gefasst wird. Oder ist das auch noch Teil des Plans? Wahrscheinlich ja eher nicht, ne?
Nein.
Aber da haben sie dann doch ein paar Denkfehler gemacht, ne?
Da haben sie durchaus ein paar Denkfehler gemacht. Am Ende wird er über die Telefonnummer gefasst oder sie kommen ihm auf die Spur. Das ist ja das, was ich ganz am Anfang schon erwähnt habe, dass diese Nummer immer wieder in den Anruflisten von Johannes Gerards auftaucht. Und wie du dir wahrscheinlich denken kannst, ist das eben die Nummer von Henning Braun. Der ahnt allerdings nicht, wie dicht die Ermittler ihm schon auf den Fersen sind. Am frühen Morgen des 15. April hält Braun seinen grauen Van am Wannsee in Berlin. Er sieht sich nicht um und versenkt ohne zu zögern die schwarze Maschinenpistole in dem 9 Meter tiefen See. Doch nur 3 Tage später steht die Kripo vor seiner Tür. Die Ermittler wollen ihn als Zeugen befragen, weil er so kurz vor dem Doppelmord Kontakt mit Johannes Gerards hatte, was sich ja durch die Telefonlisten und Anrufe belegen lässt. Doch schon nach kurzer Zeit gibt Braun zu, dass er selbst hinter der Tat steckt. Was er da erzählt, können die Ermittler erst gar nicht glauben. Wahrscheinlich auch deshalb lautet der Haftbefehl auf Mord aus Habgier. Also die glauben dem nicht, dass er die irgendwie auf Verlangen getötet hat, sondern die dachten, der wollte das Haus ausräumen. Doch Braun erklärt ausführlich, wie eng er mit Gerards zusammengearbeitet hat und auch, dass er eine vollautomatische Waffe in seinem Taxi aufbewahrt. Danach führt er die Polizei auch zur Tatwaffe, die die Taucher genau eine Woche nach dem Doppelmord aus dem Wannsee bergen. Und so landet Henning Braun in Untersuchungshaft und es wird wegen Mordes aus Habgier gegen ihn ermittelt, habe ich ja gerade gesagt, das ist sozusagen der Anfangsverdacht. Das Gutachten der Rechtsmedizin bestätigt schließlich die Überdosis an Medikamenten, die das Ehepaar Gerards am Tatabend zu sich genommen hat. Und so zerbricht Stück für Stück das öffentliche Bild des erfolgreichen Unternehmers und liebenden Ehemanns Johannes Gerards. Das ist eigentlich, das ist meine Vermutung, genau das, was er vermeiden wollte.
Ja,
er wollte
absolut
nicht derjenige sein, der sich suizidiert. Er wollte lieber derjenige sein, der beim angeblichen Raubmord stirbt, um dieses...
Weil er ja so viel hat. Ja.
Weil er so viel hat, genau, um dieses Bild irgendwie ja hochzuhalten. Zur Trauerfeier des Ehepaares am 20. April 1998 kommen mehr als 300 Gäste, darunter auch Peter Michael Distel, Vorstände der verschiedenen Sportvereine und Mitarbeiter von Johannes Gerards Firmengruppe. Der Trauerredner sagt dabei einen Satz, der viele der Gäste nachdenklich macht. Der Verstorbene hat in seinem Leben vielen von uns viel gegeben und wir alle haben wohl zu wenig zurückgegeben.
Ja, vielleicht.
Ja.
Oder er hatte eine so gute Fassade, dass er nie danach fragen konnte oder dass es die harte Fassade nicht zugelassen hat, dass man es erkennen konnte.
Ja. Johannes Gerards wird schließlich in einem Familiengrab in seiner Heimat in Hüls am Niederrhein beigesetzt und ist damit wieder mit seinem jüngeren Bruder Wilhelm vereint, der 46 Jahre vorher durch die Phosphorbombe gestorben ist. Zurück bleibt die Frage, was genau an dem Abend passiert ist, als Johannes und Iris Gerards sterben mussten. Die Antwort darauf kann nur einer liefern, nämlich Henning Braun.
Ja, spannende Frage jetzt mit dem Prozess, ne? Weil diese ganze Geschichte in dem Haus, die wir jetzt hier so ausführlich besprechen, das ist ja mit Sicherheit nur die Zeugenaussage von dem Braun, ne?
Ja.
Also ich meine, der kann sich das auch ausgedacht haben und nur weil er irgendwie in seiner Telefonliste die Jahre vorher auftritt, kann ja auch sein, dass er für den gearbeitet hat. Die 800 Euro pro Tag wird er ihm vielleicht auch schön in bar gegeben haben. Das heißt, da ist,
ja,
vielleicht war es auch so, dass er irgendwann aufgehört hat, ihn zu bezahlen. Und ich meine, wenn er irgendwo Leute entmietet und Leute bedroht, hat er vielleicht auch irgendwann seinem Chef gesagt, ey, zahl mich mal, sonst hole ich es mir so. Und vielleicht hat er sich's irgendwann so geholt. Also spannende Aufgabe für Anwälte und vor allen Dingen dann auch für die Richterin oder den Richter, ne?
Ja, wir schauen uns mal den Prozess an. Der startet am 21. April 1999, einem heiteren, aber windigen Frühlingstag in Kiel. Vor dem roten Backsteingebäude des Landgerichts drängen sich Journalisten, darunter Fernsehsender und natürlich auch die städtische Lokalpresse. Alle warten auf den Prozessbeginn im Fall Johannes Gerards. Die 13. Große Strafkammer des Landgerichts verhandelt an den nächsten 5 Tagen den Fall, der für viele zu den spektakulärsten der letzten Jahre zählt. Als der Angeklagte Henning Braun mit seinem Anwalt den gefüllten Saal betritt, herrscht leises Gemurmel. Während die 62-seitige Anklage verlesen wird, hört Henning Braun ruhig zu. In seinem schwarzen Anzug wirkt der 51-Jährige noch blasser und durch seine tiefen Augenringe müde und nachdenklich. Braun schildert ausführlich vor dem Richter, der Staatsanwaltschaft und den anwesenden Schöffen, wie er zusammen mit Johannes Gerards diesen Abend am Ostermontag 1998 geplant hat. Er schildert auch die Situation im Schlafzimmer. Beide lagen da wie tot, erklärt Braun. Er will bei den Gerards keinen Herzschlag mehr gehört und keinen Atem festgestellt haben. Deshalb sei er überzeugt gewesen, dass das Ehepaar bereits durch die Tablettenüberdosis gestorben war. Oder, wie Braun es selbst sagt, danach war ich todsicher, dass die beiden tot waren.
Oh.
Aber die medizinischen Gutachten belegen genau das Gegenteil. Die Dosis der Beruhigungsmittel Temazepam und Oxazepam, die Johannes und Iris Gerards auch schon vor dem Tatabend regelmäßig genommen haben, war zwar hoch, aber nicht hoch genug, um die beiden zu töten. Gestorben sind die beiden an den Schüssen von Henning Braun. Und ob der wirklich wissen konnte, dass die beiden noch gelebt haben, als er schoss, kann in der Verhandlung nicht abschließend geklärt werden, weil das ist schon so ein Zustand, wo man kaum noch Puls spürt. Er hat das auch ganz ausführlich geschildert, dass er da irgendwie noch einen Spiegel vors Gesicht gehalten hat und geguckt hat, ob der beschlägt, also ob die noch atmen. Das ist eben das, ne, was man nicht abschließend klären kann. Was aber deutlich wird, und das habe ich ja gerade schon angedeutet, für seinen letzten großen Auftritt hat Johannes Gerards nichts dem Zufall überlassen. alles sollte nach einem Raubmord aussehen, um seinen Ruf und auch sein eigenes Unternehmen zu retten. Das Urteil gegen Henning Braun fällt am 28. April 1999. Statt wegen Mordes aus Habgier verurteilt das Kieler Landgericht den Taxifahrer wegen Tötung auf Verlangen in zwei Fällen, dem Vortäuschen einer Straftat, dem Besitz einer vollautomatischen Waffe, das war ja die, die er schon immer hatte und die er in seinem Taxi versteckt hat, und dem Erwerb einer halbautomatischen Waffe zu insgesamt 4 Jahren und 9 Monaten Haft. Als Braun das Urteil hört, zögert er nicht lange und sagt direkt, ich nehme das an.
Ja.
Das ist halt so diese Berliner Art. Kurz vorher hat sich der 51-Jährige nochmal erklärt und gesagt, dass ihm die Tat schrecklich leid tue. Er habe Iris und Johannes Gerards nur helfen wollen.
Boah. Ja, also wenn seine Geschichte stimmt, die er erzählt hat, ist das natürlich ein unglaublich loyaler Mitarbeiter bis zum Tod, also wirklich bis zum Tod.
Ja.
Ja, ist natürlich ziemlich wahnsinnig alles, aber im Endeffekt hat er den Wunsch seines Chefs ausgeführt, wenn die Geschichte so stimmt.
Deswegen ja auch Tötung auf Verlangen.
Ja.
Und ja, natürlich, also Hauptindiz für diese Tatversion ist einfach das, was Henning Braun ausgesagt hat vor Gericht. Es gibt keine anderen Zeugen, es gibt nur ihn. Aber es lässt sich schon so zusammenpuzzeln, weil es gibt ja eben auch zum Beispiel die Aussage dieses Arztes, dass er schon Wochen vorher nach dieser Zyankali-Pille gefragt wurde und das abgelehnt hat. Also und gesundheitlich und finanziell und überhaupt war halt wirklich für Johannes Gerards, ja, der Drops gelutscht, um das jetzt mal so platt auszudrücken. Also da war in keiner Richtung Aussicht auf Besserung. So.
Genau, deswegen diese Aussichtslosigkeit der Familie Gerards, die war ja natürlich schon gegeben. Also ja, krasse Geschichte, meine Güte.
Ja, sehr traurig, ne? Weil ja, hinter dieser Fassade und hinter dem Geld und hinter den Promis dann irgendwie doch nur zwei ganz traurige Menschen stecken. Ich kann er mal gerade erzählen, wie es mit Henning Braun weitergegangen ist. Der sitzt seine Haftstrafe in einem Berliner Gefängnis ab und ist danach nie wieder öffentlich in Erscheinung getreten. Der Schattenmann ist also wieder im Schatten verschwunden. Eine der betroffenen Banken, die Johannes Gerards jahrelang so großzügig mit Krediten in Höhe von fast 19 Millionen Mark ausgestattet hat, stellt später eine Strafanzeige gegen einer ihrer Mitarbeiter, weil der bei der Kreditvergabe nicht so genau hingeschaut haben soll. Eine Zeitung schreibt damals von Filz an der Förde. Am Ende wird ein Vorstandsmitglied der Bank zu einer Haftstrafe von 10 Monaten auf Bewährung verurteilt, vor allem wegen illegaler Geldanlagen in Luxemburg. Also die Banken haben da durchaus auch ihren Teil zu beigetragen, indem sie einfach gesagt haben, hier komm, Johannes, hast du noch mehr Geld, ne? Und haben ja dafür gesorgt, dass das dann alles so spektakulär zusammenfallen konnte. Teile von Johannes Gerards Firmengruppe existieren bis heute. Trotz Schulden in Höhe von 40 Millionen Mark schafft es das Unternehmen, die Pleite doch noch abzuwenden. Zumindest der Firmensitz in Kiel und rund 100 Arbeitsplätze konnten gerettet werden. Und so hat sich ja zumindest ein Teil des Plans von Johannes Gerards am Ende doch noch erfüllt.
Ja, das würde ihn wahrscheinlich freuen, ne? Dass, dass seine Firma in Kiel so weiter existiert, sein Lebenswerk. Und wahrscheinlich hat er einfach auch da in den Anfängen einen guten Job gemacht. Also ich meine, das ist ja auch, wenn er Landschaftsarchitekt ist und so dieses Olympiazentrum da am Anfang gemacht hat, das sind ja Sachen, die werden heute noch stehen, gehe ich mal von aus. Also da werden wahrscheinlich sehr viele große landschaftliche Projekte sein, die immer noch Bestand haben. Also verrückt, ja.
Ich glaube, was so bleibt, und das sage ich immer wieder, und das sage ich vor allem für alle Männer, die das jetzt hier gerade hören, es ist nicht schlimm, wenn es euch nicht gut geht. Es gibt Hilfe da draußen. Holt sie euch. Bitte, bitte macht es. Ich glaube, für uns so in dieser Medienbubble ist es so normal, über Therapie und sowas alles zu reden.
Ja.
Aber für viele Menschen ist das eben nicht normal. Und deswegen ist es, glaube ich, auch so wichtig, das immer wieder zu sagen.
Ja, absolut. Und es ist ja wirklich, wenn man sich diese Hilfe geholt hat, was wir beide ja gemacht haben, dann können einfach auch Sachen, die teilweise schon riesengroß erscheinen, dann doch noch gelöst werden. Ne? Und ich meine, das ist ja wirklich das beste Beispiel, was passiert, wenn man in dieser Spirale bleibt und nicht im Kleinen anfängt. Und ich meine, wenn dem Mann als kleinem Jungen geholfen worden wäre und man das irgendwie therapeutisch aufgearbeitet hätte, dann wäre er wahrscheinlich in der Lage gewesen, also hätte wenn und aber, sich irgendwie Menschen zu öffnen später im Leben und wäre wahrscheinlich nicht in diese Abwärtsspirale geraten.
Es hat ja natürlich auch viel mit diesem toxischen Männerbild zu tun, was es eben damals gab, was es heute in Teilen immer noch gibt, was von bestimmten Kreisen auch immer noch propagiert wird. Männer müssen stark sein, Männer müssen männlich sein, Männer müssen Macher sein, sie müssen die Familie versorgen, sie müssen für die Frau sorgen, sie müssen das Geld reinbringen und sie sollen bloß nicht klagen und auch nicht krank werden. Das ist einfach ganz, ganz schlimm. So, ja,
das ist Wahnsinn, dass das überhaupt noch geschlechterspezifisch ausgerollt wird. Aber wir sind da ja Gott sei Dank auf einem guten Weg und es hat sich ja ganz viel geändert.
Das hoffe ich. Und ich glaube, es ist eben auch wichtig, das immer wieder anzusprechen, damit Menschen, die eben sich mit traurigen Gedanken irgendwie umtragen, auf jeden Fall was machen. Ich packe auch dann nochmal eine Nummer in die Shownotes. Also falls ihr über sowas nachdenkt, falls ihr darüber nachdenkt, dass Suizid ein Ausweg sein könnte, ist es nicht. Absolut nicht. Und deswegen packe ich die Nummer da, die ihr wählen könnt, auch nochmal in die Shownotes. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Ja, wie du schon gesagt hast, ein trauriger Fall und ein Fall, der so irre ist, dass man es eigentlich gar nicht glaubt, dass das wirklich passiert ist, ne?
Nee, das ist wirklich wie ein Kinofilm eigentlich, die ganze Geschichte, ne? Aber ist es nie verfilmt worden eigentlich? Die Geschichte ist ja Wahnsinn. Philipp, das müssen wir machen.
Soweit ich weiß, ist die nie verfilmt worden. Aber ja, das ist so eine Geschichte, wo wenn du das Drehbuch irgendwo pitcht, wo die sagen, ja komm, das glaubt jetzt, das glaubt jetzt keiner. Ja, das stimmt.
Genau.
Ja, ich habe ja noch am Ende eine Überraschung versprochen.
Oh ja, bitte.
Also erstmal muss ich noch ganz kurz loswerden, aber das wisst ihr ja wahrscheinlich schon. Verbrechen von nebenan hört ihr bei RTL Plus immer schon 2 Wochen vor allen anderen kostenlos. Also da könnt ihr jetzt schon die nächste Folge hören. Und zu der Überraschung. Ich sitze da jetzt mit meinem Team seit, ich glaube, mehr als 2 Jahren dran und bin sehr, sehr stolz darauf, dass es jetzt endlich geklappt hat. Am 24. September, also dieses Jahr, erscheint Verbrechen von nebenan das Krimispiel zum Miträtseln.
Ach komm.
Bist du so eine kleine Krimispiel-Miträtselmaus?
Fände ich gut, ja.
Ja?
Auf jeden Fall, ja.
Sehr gut, dann gehörst du auf jeden Fall auch zu denen, denen ich das zuschicke. Ich will noch nicht ganz so viel über den Inhalt verraten, weil das natürlich irgendwie in der Planung gar nicht so einfach war. True Crime zum Spielen und so, das klingt ja erstmal ganz absurd. Deswegen war klar, dass wir da was Neues schaffen und dass wir jetzt nicht irgendwie auf dem Rücken eines echten Falls daraus ein lustiges Spiel machen. Es geht darum, dass ich praktisch Hilfe von euch brauche, um einen Kriminalfall zu lösen, der in meiner Heimatstadt Gütersloh spielt. Auch das finde ich sehr schön.
Ja.
Da verschwindet nämlich das wertvolle Messer von Jack the Ripper und die Polizei glaubt, dass ich dahinter stecke. So.
Das kann ich mir auch gut vorstellen, ehrlich gesagt. Du sammelst merkwürdige Devotionalien. Fall gelöst, Punkt.
Ja. Richtig, deswegen rufe ich dich nie an, wenn die Polizei mich mitnimmt, aus genau diesem Grund. Das heißt also, nur ihr, also die Mitspieler, könnt mir helfen, aus dieser Nummer rauszukommen. Und das finde ich wirklich ganz toll, als mir diese Idee damals vorgestellt wurde, weil es das in der Art einfach noch nie gab. Also es ist komplett interaktiv, ihr besucht die Tatorte, ihr sammelt Hinweise, ihr überprüft die Alibis der Verdächtigen und könnt dann alle eure Vermutungen auch direkt kontrollieren. Und dazu gibt es dann immer so kleine Audios von mir. Also es ist ein Spiel-Podcast-Mix, auf den ich sehr, sehr stolz bin. Und den könnt ihr natürlich ab sofort beim Buch- oder Spielehändler eures Vertrauens vorbestellen. Natürlich auch online bei den großen Händlern, aber ich bin ja immer so Fan von unterstützt lokal. Also perfektes Geschenk für alle Crime-Fans und für Johannes Strate, den ich nicht anrufe, wenn die Polizei vor meiner Tür steht.
Okay, ich spiele das Spiel aber trotzdem.
Ja, okay, ihr müsst euch jetzt dazu diese Handbewegung vorstellen, den erhobenen Zeigefinger. Ich spiele es aber trotzdem. Das freut mich sehr und ich glaube, dass es richtig cool wird. Ich freue mich da drauf und ja, das ist ja immer, du kennst das ja auch bei so Projekten, an denen man arbeitet. Meistens kriegen die Leute davon gar nichts mit, weil das irgendwie Vorbereitungen sind, die teilweise Jahre dauern. Und da muss man immer so medienmenschenmäßig so, ich habe da was ganz Tolles, aber ich darf noch nicht drüber reden.
Ja, aber es ist schön, dass du drüber redest.
Jetzt darf ich es endlich. Deswegen habe ich mich sehr drüber gefreut. Und ich dachte, wenn ich es mit einem tue, dann mit dir.
Das ist schön.
Es hat sehr, sehr, sehr großen Spaß gemacht mit dir.
Ja, ebenso. Vielen Dank für die Einladung mal wieder. Dankeschön.
Und wir können ja jetzt uns häufiger sehen, weil du hast ja ab nächstes Jahr wieder mehr Zeit.
Hab ein bisschen mehr Zeit. Und du kannst ja auch gerne einfach nochmal auf ein Konzert vorbeikommen. Deine Eltern kommen ja immer vorbei.
Richtig, aber du meine ja Eltern. Meine Eltern schicke ich gerne auf die Konzerte.
Ja.
Ey, ich war jetzt auch schon 2-mal da. So ist ja nun nicht.
Ja, das stimmt natürlich. Ja, ja, klar.
Also, wenn ihr noch wollt, geht zu den Revolverheld-Konzerten, die dieses Jahr noch sind, weil die sind wirklich sehr gut.
Ach, das ist aber lieb von dir. Vielen Dank.
Sag ich. Als jemand, der oft mit der Musik beruflich konfrontiert war.
Beruflich?
Ja, dann hören wir uns recht bald wieder, entweder im Podcast oder irgendwo sonst. Und
auf jeden Fall.
Danke für deine Zeit und bis zum nächsten Mal, würde ich jetzt einfach mal frech sagen.
Vielen Dank, mein Lieber. Bis bald.
Tschüss.
Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Mehr Infos und Fotos zu unseren Fällen findet ihr auf unserer Facebook- und unserer Instagram-Seite.